Wir haben Besuch aus Kairo heute Abend. Wir freuen uns und hoffen, dass du hier eine schöne Zeit hast unter uns. Wir sind in 1. Timotheus und wir haben die Hälfte von Kapitel 1 gemacht. Ich wollte als Erklärung nur für diejenigen, die hier das erste Mal sind, beziehungsweise nicht so oft, dass mit dem kleinen Klingelbeutel da, das ist jetzt nicht irgendwie eine Angewohnheit, die wir haben, jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, ein Opfer zu sammeln. Das ist entstanden vor einigen Jahren, als wir während des Bibelstudiums darüber nachgedacht haben, wie viele Bibelübersetzungen wir haben. Hier in Deutschland, zum Beispiel ins Deutsch gibt es mehr Übersetzungen als, glaube ich, irgendeine andere Sprache. Viel, viel mehr. In Englisch haben wir im Vergleich wenige. Ich sage einfach, da sind keine 10, ich weiß es nicht genau, aber in Deutschland geht es an die 30 verschiedenen Auslegungen und Übersetzungen. Wahnsinnig viel. Und wir haben darüber nachgedacht, wie es zum Beispiel in Indien viele Völker, hunderte von Völkern gibt, die die Bibel in ihrer Sprache nicht haben. Und haben uns entschieden, hier gemeinsam als Bibelstunde Missionare zu unterstützen, die in der Übersetzung tätig sind. Und zwar, wir unterstützen hier aus der Bibelstunde heraus ein Ehepaar, Joe und Mark Penny, die in Hyderabad in diese Tätigkeit sind. Und sie freuen sich, schreiben auch immer wieder einen Rundbrief, es hängt aus. Und lange Rede, kurzer Sinn, das ist der Grund, warum dieses Klingelbeutel rumgeht. Wir hatten uns damals entschieden, jeder schmeißt einen Euro rein, jeder, der gerne möchte. Und daraus haben wir dann im Monat einen Betrag, dass wir, nicht monatlich, ich glaube vierteljährlich, ne, Annette inzwischen, vierteljährlich überweisen an Mark und Joe. Hier in Deutschland ist es nicht viel, aber in Indien ist schon eine Menge Geld. Manche Missionare leben von weniger als 200 Euro im Monat. Ja, zum Text. Wir sind in 1. Timotheus, Kapitel 1 und hatten letzte Woche gesehen, dass diese Briefe beide an Timotheus und den Brief an Titus, insgesamt drei Briefe, bekannt sind als die pastorale Briefe. Da sind nicht Briefe an eine Gemeinde wie den Brief an den Galatern, an den Korinthern, an den Ephesern, sondern da sind persönliche Briefe an Pastoren, die einen Dienst hatten in eine Gemeinde. Und Titus war in Kreta und Timotheus war in Ephesus. Und Paulus, der sie ja mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu Jesus geführt hat, betreut sie beide als Papa in Christi. Und in diesen Briefen gibt er ihnen Rat. Es gab große Probleme in den Gemeinden damals, wie es auch heute ist, nicht anders. Und wir haben gesehen, dass Paulus in Kapitel 1 Timotheus zu einer gesunden Bibellehre ermutigt. In Kapitel 2 geht es um die Gemeindemitglieder. Und in Kapitel 3 auch. In Kapitel 4 geht es um die Diakone, das heißt und Ältesten, diejenigen, die Dienst haben in der Gemeinde. Und in Kapitel 5 geht es um den Dienst nach innen. Paulus schreibt zuerst an den Brüdern, da habe ich mich immer gewehrt. Gerade in Indien als Missionar, ich habe gedacht, was soll der Quatsch, zuerst an den Brüdern und Schwestern. Da ist so viel Elend hier. Hier verhungern die Leute. Hier haben sie noch nie von Jesus gehört. Die kennen die Botschaft. Die Not ist hier und nicht zu Hause. Und ich habe das ganz stark empfunden. Dort draußen in Indien, mehr oder weniger über lange Zeit, ganz alleine. So eine große Not, und dann schreibt Paulus sowas bescheuert zuerst den Brüdern. Erst viele Jahre später habe ich erkannt, wie wichtig das ist. Als mir es schlecht ging, als ich mich alleine gefühlt habe auf dem Missionsfeld, als ich junge Leute um mich herum hatte, die im Dienst standen, die freiwillig herauskamen nach Indien für 3 oder 6 Monate. Ich habe mich gesehen und ich habe sie gesehen. Mit wenig Ermutigung, mit wenig Unterstützung von außen her. Mehr oder weniger dort draußen herausgeschickt von den Gemeinden und vergessen. Der Dienst muss immer nach innen her zuerst. Die Gemeinde muss gesund und stark sein, so stark sein, dass genug da ist, dass es regelrecht überfließt an Liebe und Barmherzigkeit. Und wenn die Gemeinde nicht recht gespeist ist, nicht richtig ernährt ist, wird die Missionsarbeit entsprechend sein. Werden die Missionare draußen angespannt, genervt, vielleicht sogar enttäuscht, mit einer aggressiven, bitteren Haltung das Evangelium verkündigen. Und das ist nicht gut. Oder völlig ausgelaucht, vergessen sie überhaupt das mit dem Gebet und dem Wort. Und es geht los denn auf dem Missionsfeld mit einem sozialen Dienst. Also zuerst die Gemeinde stärken, die Gemeinde speisen, bis sie so stark ist, dass es regelrecht ganz natürlich ausbricht aus der Gemeinde heraus und nach außen fließt. Also aus diesem Grund in Kapitel 5 zuerst die Gemeinde und dann in Kapitel 6 nach außen die Mission. Und dann spricht er auch im Zusammenhang über die Gesinnung, die wir haben müssen, wie wichtig das ist, in der Mission eine rechte Gesinnung zu haben. Das als Überblick. Wir sind jetzt in Vers 12. Vielleicht lesen wir aber wegen dem Zusammenhang einfach die Verse zuvor voraus. Auch Paulus, Vers 1 von Kapitel 1. Ein Apostel Christi Jesu nach dem Befehl Gottes, unser Heilands und Christi Jesu, der unsere Hoffnung ist, an Timotheus, meinen rechten Sohn im Glauben. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott. Diese Drillinge, von denen wir immer wieder hören. Gnade, Barmherzigkeit und Friede. Dem Vater und unser Herrn Jesus Christus. Du weißt, wie ich dich ermahnt habe, in Ephesus zu bleiben, als ich nach Mazedonien zog. Und einigen zu gebieten, dass sie nicht anders lehren. Also zuerst spricht er über gesunde Lehre, wie vorhin gesagt. Die Gemeinde muss mit einer gesunden Mahlzeit ernährt werden, ausgeglichene Kost. Auch nicht Acht haben auf die Fabeln und Geschlechtsregister, die kein Ende haben. Und eher Fragen aufbringen, als dass sie dem Ratschluss Gottes im Glauben dienen. Also ausgeglichen und aufs Wesentliche konzentriert. Und die Wahrheit, die schlichte Wahrheit, treibt alles dumme Geschwätz heraus. Es bringt es ins Licht. Es ist einfach Verschwendung, Zeitverschwendung. Und führt auch zu unnötigen Auseinandersetzungen. Davon sind einige abgeirrt und haben sich hingewandt zu unnützen Geschwätz, wollen die Schrift meistern und verstehen selber nicht, was sie sagen oder was sie so fest behaupten. Sie sind verwirrt. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand recht gebraucht, weil er weiß, dass es dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist, sondern den Ungerechten und Ungehorsamen, den Gottlosen und den Sündern, den Unheiligen und Ungeistlichen, den Vatermördern, den Muttermördern, den Totschlägern, den Unzüchtigen, den Knabenschändern, den Menschenschändern, den Lügner, den Meineidigen und wenn noch etwas anders der heilsamen Lehre zuwider ist oder gegen ist. Nach dem Evangelium von der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut ist. Gut, wir machen jetzt weiter in Vers 12. Ich danke unser Herrn Jesus Christus, der mich stark gemacht und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt. Jesus, der mich stark macht. Paulus schreibt, ich lebe nicht, Christus lebt in mir. Ich bin mir selbst gestorben, das haben wir am Sonntag gesehen. Wie lässt sich das vereinbaren mit dieser Aussage? Einerseits sagt er, ich bin tot, ich bin gestorben, ich schwach, ich rühme mich meine Schwachheit und dann noch sagt, macht mich stark. Das ist der alte und der neue Mensch. Der alte Mensch muss sterben und der neue Mensch muss stark werden, damit der neue Mensch in mir den alten Menschen, den alten Schwein, überwindet. Was mache ich, wenn ich jemand töten will? Gebe ihm nichts mehr zu essen. Keine Zuneigung, kein Essen. Ich achte den Menschen nicht mehr. Er wird von selber sterben, oder? Das ist das, was wir machen sollen mit unseren alten Menschen. Ignorieren, überhaupt gar nicht drauf eingehen. Ich spreche manchmal mit mir selbst, in Gedanken. Ich werde morgens wach, das alte Schwein kommt hoch. Ich ignoriere ihn. Ich tue genau das Gegenteil. Ich bringe ihn zum Schweigen. Nachts, wenn ich im Bett liege, kommen auch ganz komische Gedanken. Ich ignoriere ihn. Er taucht auch tagsüber auf, der alte Mensch. Ich sage, nee, das ist falsch, das machst du jetzt. Und irgendwann, er wird schwächer und schwächer und dann schmeißt er alles hin. Und das ist, was Johannes eigentlich meint. Dass er sterben muss und Jesus Gestalt gewinnen muss in ihm. Der neue Mensch wird nie stark werden, wenn es nicht recht gespeist wird. Wieder zurück zu dem, was wir sagten. Vollkornbrot muss es bekommen, der neue Mensch. Eine ausgeglichene Nahrung, die gut ist und gut verdaut werden kann. Dann wird der neue Mensch stärker und stärker von Tag zu Tag. Ich danke unser Herrn Jesus Christus, der mich stark gemacht hat und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt. Hatten wir auch letzte Woche erwähnt, wer setzt ein und wer setzt ab. Sogar in der Welt sagt uns Paulus, dass Gott Könige einsetzt und Könige absetzt. Und da Gott sie eingesetzt hat, sollen wir sie achten und nicht verachten oder missachten. Innerhalb der Gemeinde macht er das ganz besonders. Er beruft und er rüstet aus. Das ist seine Sache. Auch wenn du keine Bestätigung von anderen bekommst, wenn du weißt, du bist von Gott berufen, auch wenn du dich sehr einsam fühlst manchmal, hast du eine feste Grundlage, Stürme durchzustehen. Gott hat mich berufen. Auch wenn Menschen nach einem Titel fragen, nach Ausbildung, nach Studium. Mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Paulus sagt, dass er aufrichtig gewesen ist. Du kannst aufrichtig sein und dennoch falsch liegen. Aufrichtig falsch. Dass du aufrichtig bist, ist keine Garantie dafür, dass du recht hast. Die Zusage Gottes steht dahinter, den Aufrichtigen. Lass ich es gelingen. Es ist Gott, der es uns gelingen lässt, auch in Erkenntnis, auch im Tun. Aufrichtigkeit ist eine Grundlage für den Segen und den Beistand Gottes, einen Aufrichtigen. Aber wie gesagt, wir sollten es nie vergessen, niemals. Es hält uns demütig. Wir können aufrichtig falsch sein. Es ist aber desto reicher geworden, die Gnade unser Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und einen Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen. Gott ist nicht gekommen in Jesus Christus, um zu richten oder zu verdammen, sondern um zu erlösen. Das ist die Grundlage, die wir haben zu verkündigen. Er ist gekommen, um Sünder selig zu machen. Dann bezieht er sich darauf. Er meint, ich war aufrichtig. Und er bestätigt das hier. Zurückschauend sagt er, ich war aufrichtig ganz daneben. Dann er sagt, unter den ich der Erste bin. Ich war aufrichtig und dennoch so daneben. Ich war total daneben. Ich war am meisten daneben von alle. Und darüber spricht Paulus oft. Notiert euch das, wenn ihr euch Notizen macht. In 1. Korinther 15, Vers 9 sagt er, ich bin der geringste unter den Aposteln. In Epheser 3 und Vers 8 sagt er, der Allergeringste unter allen Heiligen. Nicht nur unter den Aposteln, hier scheint er etwas mehr Erkenntnis über seine eigene Person zu haben. Der Allergeringste unter allen Heiligen. Und hier sagt er, jetzt haben wir einen reifen Christen. Und er bezieht sich auf jetzt und nicht die Vergangenheit. Er sagt hier, ich der Erste bin unter alle Sünder. Nicht gewesen bin, sondern bin. Ich bin es heute. Wie kann Paulus das sagen? Er sagt doch auch, ich bin ein Beispiel, ich bin ein Vorbild, folget mir nach. Es scheint sogar ein Widerspruch zu sein. Hier geht es Paulus um Bibellehre und er schafft hier eine Grundlage. Und da waren wir doch schon Sonntag, oder? Die Grundlage ist Erkenntnis, dass ich ein Sünder bin und als Sünder muss ich sterben, um zum Leben zu finden. Das ist die Grundlage, darüber spricht eigentlich keiner gern. Und weil es nicht gut ankommt, behandelt man das heutzutage gar nicht mehr als Thema. Man meidet das. Eigentlich die Botschaft heute ist doch wie vor 30 Jahren. I'm okay and you're okay. Es gab mal ein Buch, das kam raus in den 70er Jahre. Es war eigentlich ein Top-Hit, zumindest in der englischen Sprache. I'm okay, you're okay. 67 und ich glaube, es war noch 87, war es immer noch der bestverkaufte, das bestverkaufte Buch in der englischen Sprache. Es war eigentlich ein sehr bekanntes Buch und hat dieses Denken sehr geprägt. Ich denke nicht nur in der englischen Sprache, sondern weltweit. I'm okay, you're okay. Positives Denken. Es ging darum, dass wir Schuldzuweisung verneinen. Eigentlich sind wir als Menschen gut. Wir sollten positiv denken. Wir sollten lernen, uns selbst anzunehmen. Das ist das ganze Gedankengut. Das fing eigentlich damals an. Und es klingt ja sehr gut, oder? Eigentlich, das hören wir gerne. Eigentlich bin ich ein guter Mensch. Und wenn wir mit Jesus ankommen, reagiert doch jeder so. Oder alle Verwandten und Bekannten, die Jesus nicht kennen, die Nachbarn, wir kommen. Eigentlich im Kern bin ich ein guter Mensch. Und wir wollen sie doch nicht verletzen. Oder was sagen wir dann? Ja, wir haben dich ja auch gern. Das ist keine Grundlage zur Evangelisation. Und hier ist ja Paulus. Paulus geht es um gesunde Bibellehre hier. Und er schreibt an Timotheus, der ja ein Pastor ist, und sagt hier, Alter, achte da drauf. Da komme ich her, sagt er. Ich bin der Größte unter den Sündern. In Sprüche lesen wir, könnt ihr auch, es ist eine Frage nach Übersetzung. Gerade bei den Psalmen und bei den Sprüchen ist es schwierig mit der Übersetzung. Im Englischen steht, obwohl es in Deutsch nicht ganz genau so ist, es führt dahin. Aber unter meine Zunge ist Gift und ich habe Blut auf meinen Händen. Und meine Füße wandeln dahin, wo sie nicht gehen sollten. Es ist Gift unter meine Zunge, Blut auf meinen Händen und meine Füße. Alles, von Kopf bis Fuß, ist böse. Das ist das, was Salomo sagt. Jesaja sagt, wir alle, nicht einige oder die meisten, wir alle sind in die Irre gegangen. Paulus sagt in Römer, es ist keiner, nicht einmal einer, der gerecht ist. Und diese Grundlage, wie gesagt, die legt er hier in seinen Brief an Timotheus. Er sagt, ich bin der Erste unter den Sündern. Je tiefer ich falle, je höher ich aufsehe, wenn ich aufsehe. Paulus schreibt vom Aufschauen zu Christus. Er ist tief gefallen, er weiß, wo er herkommt. Ich bin derjenige, der am tiefsten liegt, sagte. Das heißt, wenn er zu Jesus aufschaut, schaut er die weiteste Strecke, oder? Da er am tiefsten gefallen ist. Das ist logisch. Ich bin mal öfters gewesen in Toronto, aber das erste Mal, Da der Flughafen also direkt an der Stadt eigentlich angenabelt ist, ist es eigentlich sehr imposant, sehr eindrucksvoll. Und das Wetter ist oft klar und man dreht sich ein paar Mal so um Toronto herum, bis man Landeerlaubnis bekommt und dann, ich sage euch nicht, wo ich gewesen bin in Toronto, nicht am Flughafen. Zum Flughafen geflogen, aber nicht da geblieben in der Gemeinde, das bin ich nicht. Aber zurück. Von oben schaut man runter und man sieht diese mächtige, große Gebäude. Alle. Und die sind so dicht zusammengedrängt. Ich war noch nie in New York, doch damals war ich noch sehr klein und habe nicht drauf geachtet. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ähnlich ist wie in New York oder Frankfurt. Es wird immer eigentlich mehr so in Frankfurt, oder? Und man schaut aber herum und denkt, Mann, diese Betonsäulen so dicht beieinander, ne? Und das ist sehr imposant, da ist man sehr beeindruckt. Ich bin dann gelandet und mein Freund Gustavo Gass hat mich abgeholt am Flughafen und da hat er mich nach Hause gefahren. Am nächsten Tag sagen, heute gucken wir uns die Innenstadtzentrum an. Wir fahren zum Stadtrand wir fuhren zum Stadtrand und er parkte in einen Parkplatz direkt am Stadtrand und wir gingen in die U-Bahn rein, runter und sind mit der U-Bahn ins Zentrum gefahren. Wie gesagt, ich will dir jetzt also den Untergrund zeigen. Ich dachte, er meint, ne, also Untergrund, die Szene und so, ne? Aber ihm ging es tatsächlich. Toronto ist ja von unten richtig ausgebaut. Unter der Stadt direkt gibt es regelrechte Straßen. Es ist alles ein Einkaufszentrum und nicht so wie die Passerelle, nein, als ob die Passerelle über die ganze Innenstadt ausgestreckt wäre in Toronto. Da kommst du in den Parkplatz rein und dann gehst du und läufst. Wir sind 2 Stunden unterwegs gewesen, haben bei Mövenpick mittags gegessen, war noch gar nicht oben gewesen. Dann nach 2 Stunden nach dem Essen sagt er zu mir, jetzt gucken wir uns die Stadt ein. Und ich steige aus der Stadt heraus, aus der U-Bahn, mitten rein im Zentrum und schaue auf und denke, ich komme von unten her. Das gibt nicht. Das sind keine Wolkenkratzer, die berühren. Das sind wie Pfeile, die Sterne berühren. Es ist Wahnsinn und du bist mittendrin und alles erscheint so eng, weil es eben zu hoch ist. Und das hört nicht auf. Du guckst in allen Richtungen, ne? Und meinst, also das kann einfach nicht sein. Ich habe sogar so eine Art Angst gehabt, wenn das hier alles, ne, zusammenfällt wie ein Kartenhaus. Es kommt von den Standpunkten. Woher siehst du Gott? Da, wo Paulus jetzt steht, der sagt, ich bin der Geringste, ich bin der Größte unter den Sündern. Oder meinst du, ja, ich bin einigermaßen okay, du stehst, wollen wir sagen, auf die 50. Etage einer dieser Hochhäuser. Vergleichst dich mit anders, das machen wir doch gern, oder? Naja, ich mache dies und das falsch und so. Und wir wehren uns regelrecht. Der Heilige Geist will ein Werk in uns tun und möchte gern, dass du und ich das erkennen, was Paulus hier erkannt hat. Warum? Damit du und ich, wir dieses wunderbare Erlebnis machen, dass wir zu Gott aufschauen können. Herr, du bist ja so groß. Jesaja geht es ja auch ähnlich. Er sagt, wehe, wehe, wehe euch in Kapitel 1, oder? Das kennt ihr, die meisten von euch. In Kapitel 6 von Jesaja sagte, wehe mir. Er ist da 6 Kapitel mit Gott gegangen. Er vergleicht sich nicht mit anderen. Er ist Gott begegnet. Die Perspektive stimmt. Die Frucht dieser Erkenntnis, die wir da haben, ist Dankbarkeit. Wir bewundern Gott in seiner Größe und Herrlichkeit. Wir kommen nicht aus dem Staunen heraus, wenn wir darüber nachdenken, er liebt mich, er sieht mich und liebt mich. Die Frucht dieser Bewunderung ist Anbetung. Wir brechen regelreich und gesunde Lehre, deswegen muss die Lehre auch Gesundheit, führt dazu, dass wir Gott anbeten. Dafür ist das Wort da. Wir sitzen hier eigentlich jeden Sonntag und lernen aus dem Wort Gottes, damit wir lernen sollen, das, wozu wir bestimmt sind, du und ich, und das ist Anbeten. Das ist Ziel und Sinn. Ich muss aber diese schmerzvolle Erlebnisse machen, dass ich meine Unzulänglichkeit erkenne, sonst erkenne ich Gott in seiner Größe nicht. Es ist völlig unmöglich. Es gibt da eine kleine Geschichte vom Hahn, vielleicht kennt ihr das. Wahrscheinlich gibt es die in allen Völkern und in allen Sprachen. Der Hahn steht morgens auf und kräht und kräht und kräht. Wir haben einen im Dorf. Und Gabi freut sich über den Hahn. Sie hat ihn lieb, sie hat eine richtige Beziehung zu ihm, weil sie gerne früh aufsteht. Mir geht's anders. Und der Hahn kräht und kräht und die anderen Tiere sagen, oh Mann, du hast so eine tolle Aufgabe von Gott. Du krähst und krähst. Du bringst Gott Dank und dadurch geht die Sonne auf. Du bringst die Sonne zum Wie heißt das? Zum Aufgehen. Da sagt ich ganz mit, ja, naja, jeder hat seine Aufgabe so ganz bescheiden. Ne? So, schließlich kann nichts, nicht dafür, aber er ist ja ganz stolz auf seine Aufgabe und fühlt sich sehr geehrt. Eines Morgens aber verschläft er. Und die Sonne geht doch auf. Da kommen die anderen Tiere zu ihm und sagen, du Ganove, du Betrüger, du Heuchler, du hast uns jahrelang um die Nase geführt. Die Sonne geht ja sowieso auf. Das liegt doch nicht an dir, dass die Sonne aufgeht. Da ist er natürlich sehr verletzt und gedemütigt. Es ist eine schwere Zeit für ihn, diese Zeit der Demütigung durch diese Offenbarung, dass die Tiere ja hatten. Und er geht durch schwere Depressionen und ringt damit. Aber eines Tages hat er eine Erleuchtung und erkennt, dass es eigentlich eine Entlastung ist, zu wissen, dass nicht alles von ihm abhängig ist. Das ist das, was Paulus erlebt. Er weiß ganz genau, weil er gelernt hat, weil er davon überzeugt ist, dass Gott so groß ist, dass es nicht von ihm abhängig ist. Und dennoch war er wirklich jemand, der diszipliniert war, zielstrebig, jemand, der alles investiert hatte, was er hatte. Er hat sein Wort gehalten, hat Menschen nie in den Stich gelassen. Wir haben das letzte Woche schon gesehen, am Ende seines Lebens, Apostelgeschichte, den letzten Kapiteln. Diese Abhängigkeit von Gott, durch dem, dass er begriffen hat, wie groß und herrlich er ist. Es gibt noch eine schöne Geschichte, die möchte ich mit euch zum Schluss zusammen lesen. Oder das heißt, bevor wir abschließen hier mit diesem Vers. Und ich hoffe, ich finde das. Ich schlage erstmal nach und dann sage ich euch, ob ich es gefunden habe. Nein, habe ich es mir notiert irgendwo? Lukas 7 und nicht 17, ich hatte den 17. Lukas 7, die Geschichte von diese Frau, die Jesus Füße salbt. Es gibt hier eine Parallele zu dieser Aussage, die Paulus macht. Jesus, wie er das so oft tut, sitzt zusammen mit den Jüngern, Pharisäer, Sadduzäer und auch Sünder. Eigentlich waren sie alle Sünder, aber die Bibel nennt einige Sünder, weil sie dieses Erkenntnis hatten, dass sie unrein waren. Die Pharisäer haben hier gemeint, sie seien rein und gut. Vers 44, und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Ein Haus voller selbstgerechter Menschen. Nur einer war getroffen, nur einer war berührt. Diese Frau, die Jesus Füße gewaschen hat mit ihren Tränen. Du hast mir keinen Kuss gegeben, diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt, wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Diese Erkenntnis, die Paulus hat, diese Erkenntnis, die diese Frau hier hat, der eigenen Unzulänglichkeit. Diese Frau ist ganz leise gewesen. Sie ist nicht irgendwie aufgefallen. Sie hat nicht groß erzählt. Sie hat an den Gesprächen nicht teilgenommen. Sie war irgendwo da, in der Nähe von Jesus, aber immer da und nichts gesagt. Sie war ganz still, war aber lange Zeit in der Nähe Jesus. Und weil sie dran geblieben ist, hat sie ihre eigene, einfach in der Gegenwart Gottes, ihre eigene Unzulänglichkeit und Sünde erkannt. Und es hat dazu geführt, dass sie alles gab, was sie eigentlich zu geben hatte. Das Ergebnis dieser Gemeinschaft mit Gott war viel Liebe. Lass uns zurückkehren zu 1. Timotheus und das zu Ende lesen. Vers 16 von 1. Timotheus, Kapitel 1. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Ersten alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollen, zum ewigen Leben. Ein interessanter Vers eigentlich. Gott hat das dahin geführt, dass ich erkannt habe, dass ich der Letzte bin, damit alle anderen erkennen, dass sie von Gott geliebt werden. Denn wenn ich der Letzte bin, die logische Folgerung, wenn ich der Letzte bin, wenn ich der Unreinste, wenn ich ein Mörder bin, wenn ich die Nachfolge Christi getötet habe, unwissend, ich war aufrichtig, aber aufrichtig falsch. Und ich habe mich so versündigt, obwohl ich das Äußerste getan habe, Gott zu gefallen. Ich bin dennoch der Schlimmste. Alle Anstrengungen, alle Bemühungen, alle religiöse Anstrengungen haben nichts gebracht. Ich bin doch der Letzte. Und wenn ich der Letzte bin, und Gott liebt mich und ist gnädig, und erfüllt mich mit Kraft und Freude und gibt mir ein Amt, und ich missionarisch tätig sein kann, die frohe Botschaft, wenn das Gott für mich tut, ich, der der Letzte bin, dann tut er das schon lange für dich. Und das ist das, was hier Paulus tun will, durch sein Zeugnis. Und das ist ein wahres Zeugnis. Wir hören manchmal Zeugnisse, die klingen aber komplexer, oder kennst du die? Ja, kein Wunder, dass Gott dich liebt, Schwester, du bist ja so eine tolle, treue Schwester. Du bist ja so begabt. Aus welchem Hintergrund kommst du? Bruder, dein Vater war Professor und dann Pastor. Mit einer Gemeinde von 500 Leuten. Kein Wunder, du hast ja ein gewaltiges Erbe, dass Gott dich liebt und dich segnet. Das kann ich ja verstehen. Wer bin ich denn? Paulus tut genau das Gegenteil. Er sagt, ich bin der Letzte. Und wenn Gott mich liebt, liebt er dich schon lange. Und so sollte ein Zeugnis sein. Das andere erdrückt die Heiden bloß. Wenn sie so gut sind, wenn sie so lieb sind und mir alles ihre, wenn sie all ihre Werke hier sind, alles, was sie tun weltweit und in der Gemeinde, sie sind ja so ein guter Mensch. Kein Wunder, dass Gott sie liebt. Gott freut sie bestimmt, dass sie in der Leitung der Gemeinde sind. Sie sind ja so ein feiner Kerl. Das ist keine Hilfe. Das ist keine Ermutigung. Die Welt muss wissen, dass wir unwürdig seine Liebe und Zuneigung sind. Ist interessant, ich habe das öfters erzählt in Indien. Ich habe das entdeckt als solche eine machtvolle Weise zu evangelisieren. Diese Waschung in den Straßen in Bombay von Menschen, die sterben. Für den Hindu ist ein Mensch, der da liegt, in seinen eigenen Kot und dem, was er ausgebrochen hat, bedeckt mit Wunden, so geschwächt, dass er nicht einmal trinken kann, ist so arm und so elend, weil er böse gewesen ist. Und das glaubt jeder Hindu und verachtet ihn und lässt ihn liegen, weil er leiden muss, weil er böse gewesen ist. Und der Reiche meint, ich bin reich und gesegnet, weil ich der Gut bin. Das glauben die wirklich. Das ist tief innen drin. Und sie nützen den armen Schwachen in dem Denken, dass sie zum Segen werden für sie. Sie nützen sie zu ihrem eigenen Reichtum in dem Bewusstsein, dass es okay ist, dass es gut ist. Und wenn man in Bombay diese Einsätze machen, sammeln sich, ist es nicht übertrieben. Phasenweise habe ich das erlebt, wo regelrecht 200 Leute um uns herum waren. Bei einer Waschung. Sie können das nicht verstehen. Sie kapieren das nicht. Dieser Mensch leidet so sehr, weil er unrein ist. Weil er sich versündigt hat. Weil er den Göttern nicht gefällt. Die Götter quälen ihn. Jetzt kommen dieser niedrige Verbrecher. Wer weiß, was er gemacht hat. Der leidet ja so sehr. Das muss ja ein Mörder sein. Wer weiß, was er in seinem Leben zuvor, was er für Belastung mit sich bringt. Er leidet, weil er belastet ist. Und jetzt kommen all diese Inder und diese paar Ausländer noch dazwischen und heben ihn auf, waschen ihn, bekleiden ihn, gehen und holen Essen und geben ihm Trinken, legen ihn auf eine Matte und tun ihm Gutes. Wie kann das sein? Und die kommen und fragen, die haben uns manchmal nicht losgelassen. So sehr sind sie beeindruckt, weil es ihr Denken widerspricht. Sie meinen, sie sind gut, wie wir das auch meinen. Das ist ein bisschen gedeckt da. Und dass Gottes, wenn wir nicht gesegnet sind, in Anführungsstrichen, was denken wir immer? Was habe ich denn falsch gemacht, oder? Siehst du, wie tief das drin ist bei dir? Das muss raus. Das hat überhaupt gar nichts damit zu tun. Du leidest, weil Gott dich formt. Wenn ich leiden würde anhand meiner Sünde, würde ich heute nicht mehr hier sitzen. Gott hätte mich 100-mal schon ausgelöscht. Sie kommen und fragen und lassen nicht los. Sie haben uns manchmal bis nach Hause eine halbe Stunde lang verfolgt, bis wir dann Neue Testamente geholt haben und die runtergebracht haben. Sie wollten von diesem Gott hören. Diesen Gott, wieder zurück zum Thema, der dieses unwürdige, unreine Mensch liebt, das hat sie im Herzen so angesprochen. Wenn sie gesehen haben, deswegen sollen wir zu den Niedrigsten gehen. Warum? Damit alle anderen Menschen sehen, wenn Gott diese Menschen liebt, die wir als Menschen niedrig einstufen, dann liebt er mich schon lange. Das ist das, was Paulus sagt. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren. Das ist der Grund, warum mir Barmherzigkeit widerfahren ist. Es ist nicht nur wegen mir, verstehst du? Gott hat mich erlöst. Nee, Gott hat dich erlöst für andere. In dem Kapitel, den wir haben jetzt im Alten Testament, 4. Mose da, was ist das? 32 oder so? Letzte Woche? Dieser Text geht weiter und das Volk, das nicht hineingehen will ins heilige Land, wird ermahnt, ihr entmutigt den anderen mit euren Verhalten und Denken. Und Paulus will nicht, dass Menschen entmutigt werden durch sein Zeugnis, sondern ermutigt. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Ersten alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollen, evangelistischen Ziel, zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König, der unvergänglichen und unsichtbaren, ist es, als ob ihr jetzt zum Abschluss kommt, oder? Jetzt hat er sein Buch zu Ende geschrieben, oder? Aber Gott, dem ewigen König, der unvergängliche und unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Er sagt letzten Endes, das ist das Evangelium. Das ist so schlicht und so einfach. Da brauchen wir nicht so, es so kompliziert zu machen, so viele Dinge hinzufügen. Dass wir erkennen, wer wir sind, das ist die Grundlage. Und dass wir daraus erkennen, wie groß und herrlich barmherzig Gott ist, das ist es. Wie, wieder zurück aber zur Einleitung. Wie sollen wir das, wenn uns nicht gesagt wird, dass wir Sünder sind? Sondern wenn wir als Christen heute kommen und sagen, du bist okay oder ich bin okay, du bist okay, das ist doch keine Botschaft. Wenn ich okay bin, brauche ich doch keinen Erlöser. Gott hat mich berufen, weil ich so begabt bin. Gott hat mich berufen, weil ich so gut aussehe. Gott hat mich berufen, weil ich so jung bin. Gott hat mich berufen, weil ich so reich bin. Er braucht mein Geld. Diese Botschaft vertraue ich dir an. Guck mal, er sagt Amen und sagt diese Botschaft. Ihr habt dir jetzt eine Grundlage gegeben. Diese Botschaft vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus. Nach den Weissagungen, die früher über dich ergangen sind, damit du in ihre Kraft einen guten Kampf kämpfst. Denk zurück zu deiner Berufung. Hier ist das Wesentliche. Denk darum, wer hat dich berufen, wozu du berufen bist. Und den Glauben und ein gutes Gewissen hast. Viele glauben aber haben ein schlechtes Gewissen. Warum hast du denn ein schlechtes Gewissen? Du hast doch das Blut Jesu da. Warum hast du ein schlechtes Gewissen? Was soll das hier? Der Teufel kann mir doch kein schlechtes Gewissen machen. Gott hat mich geliebt und erlöst, obwohl er wusste, dass ich alles, was ich heute falsch getan habe, tun würde. Das wusste er vorher schon. Und hat mich dennoch erlöst. Was kann mir diese Kraft, die entsteht durch die Zuneigung Gottes, nehmen? Nichts. Und den Glauben und ein gutes Gewissen hast, das haben einige von sich gestoßen und am Glauben Schiffbruch erlitten. Unter ihnen sind Hymenäus und Alexander, die ich, steht in der Bibel, den Satan übergeben habe. Heftig, oder? Wir gehen dir nicht mehr hinterher. Wir reden nicht mehr, wir rufen nicht mehr an, wir lassen dich jetzt in Ruhe. Wir haben genug geredet, wir sind genug hinterher. Das ist eine Verantwortung, die Gott bestätigt, die wir haben, auch in der Gemeinde. Jetzt reicht's. Geh mal. Es gibt Situationen, wo wir überlegt haben, ob wir für Leute noch beten können. Das ist so schlimm geworden. Und es ist nicht unbiblisch. Wir müssen wissen, was der Heilige Geist will. Nun, hat Paulus diesen Menschen gerichtet und in seiner Hoffnung losgelassen? Nein, er tut es zur Erziehung, damit sie umkehren. Menschen müssen wissen, dass wenn sie weiter so machen wie bisher, dass sie sich irgendwo ganz alleine in eine Sackgasse begeben und nicht mehr herauskommen, wenn sie nicht zu Jesus führen. Und das ist gut. Hier steht, unter ihnen sind Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie in Zucht genommen, er prügelt sie. Ich habe von meinem Vater unheimlich viel Prügel gekriegt. Und ich bin so dankbar. Wisst ihr, mein Bruder, ich kann das, glaube ich, erzählen, damit mache ich auch jetzt Schluss, damit wir das mit der Züchtigung verstehen. Ich habe einen Bruder, viele von euch kennen ihn, Ronald heißt er, der ist so ein sanfter, ehrlicher Junge, ganz demütig. Der war in der Schule, wir waren 800, das war der schlimmste Schüler. Wenn es einen Ganove gab, war es Ronald. Und der hat aus der Schulkasse geklaut über Monate. Er tauchte auf zur Pause und sagte, Peter, ich habe schon wieder Geld. Ich frage ihn, Ronald, wo hast du denn das Geld her? Och, ich habe einen Kumpel, sein Papa ist unheimlich reich und er gibt ihm so viel Taschengeld, er braucht es gar nicht und er gibt mir jeden Tag die Hälfte. So sind wir dann rausgegangen zu dem Eisverkäufer und zu dem Nussverkäufer und zu dem Keksverkäufer und ins Kino, Schule geschwänzt, es gab immer Magnete. Ich habe nie gefragt, ich habe ihm das wirklich geglaubt. Und ich war ein Schlitzohr. Aber er hat mir das so gut vorgemacht, bis ein Lehrer ihn erwischt hat in der Kasse in der Schule. Er ist regelmäßig reingegangen ins Büro und hat reingelangt in der Kasse. Das war für meinen Vater als Studienrat natürlich schlimm. Ne? Mein Papa musste handeln. Und wir sind alle im Haus nicht damit fertig geworden. Mein Papa hat ihn 14 Tage in sein Zimmer eingeschlossen. Er kriegte, es ist wirklich wahr, ich sage es. Ich sage nicht, dass diese Form richtig ist, ich rede nur von Züchtigung. Mir geht es nicht um ein Urteil über meinen Papa, ist das zu hart, kann man das machen? Und die ganzen psychologischen Begründungen. Mir geht es um Prinzip grundsätzlich Züchtigung, die ja der Mensch ja in so eine Situation widerfährt. Der Teufel züchtigt. Jesus sagt ja auch, Paulus, der Teufel wird dich rütteln. Entschuldige, zu Petrus, der Teufel wird dich rütteln. Und Petrus wusste, er brauchte das. Das hat zugedient, dass er geformt wurde. Auf jeden Fall war das so, dass mein Papa ihm 14 Tage und Mutter und ich und meine Geschwister, wir waren noch drei, er war der vierte, der Ronald. Wir waren betrübt, 14 Tage lang, die ganze Familie betrübt. Und mein Papa ging jeden Tag rein, machte seinen Gürtel runter, Ronald musste seine Hand aushalten und das haben wir im Haus gehört. Ronald ist so ein lieber, ehrlicher Kerl. Der strahlt so einen Frieden aus. Der ist so gut. Das ist solch ein feiner, reifer Mann. Der fällt überhaupt nicht auf. Aber er ist dennoch ein Segen zu vielen, vielen Menschen. Er ist Ältester in der Gemeinde. Viele Menschen achten ihn wegen seiner Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Wenn er das gelernt hat, ob mein Papa nun zu hart war oder nicht, lassen wir das beiseite. Er hat etwas gelernt durch Züchtigung. Es gibt Situationen, wo du und ich, wir nichts lernen ohne Züchtigung. Mach dir nichts vor. Mach dir nichts vor. Diese Sachen, woran wir gebunden sind, diese schmutzigen Sachen, die wir heimlich tun, diese Dinge, an denen wir gebunden sind, wir werden sie oft nicht los ohne Züchtigung. Und wenn unser Vater im Himmel uns züchtigt, um uns davon zu erlösen, damit wir uns selbst und andere nicht zerstören. Ist das nicht gut? Ist das falsch, was Paulus? Ist diese Form der Gemeindedisziplin, er spricht ja an einen Pastor. Timotheus ist ein Pastor, er gibt ihnen Rat. Ist so eine Art Pastorenschule, die Timotheus hier macht. Es muss ja richtig sein, es muss dazu gehören. Und wir müssen wissen, ob und wenn es angewandt werden muss, damit Menschen zu Jesus zurückfinden. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass dein Wort Wahrheit ist. Und wir bitten dich, dass du es in uns lebendig machst. Wir bitten dich, dass du uns unsere Schuld vergibst und dass wir lernen, alle miteinander, wo wir eigentlich herkommen, aus der U-Bahn in Toronto. Dass wir lernen, aufzuschauen zu derjenige, der in uns etwas Gutes angefangen hat. Ohne dich wäre es gar nicht gegangen. Du hast das angefangen in uns. Und wir danken dir, dass wir ruhig sein können, weil du es vollenden wirst. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir nicht bitter werden, wo du uns züchtigst. Dass wir weise sind und dass wir, ja Jesus, in der Not und in der Züchtigung dich anbeten und lieben und achten und dir nicht aus der Schule laufen. Wir danken dir für Paulus' Rat an Timotheus und an uns, Herr. Amen.